Liebe Geschwister, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Online-Predigt im Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Heute ist ja ein besonderer Sonntag, der sogenannte Pfingstsonntag, wo in großen Teilen der Christenheit an das sogenannte Pfingstfest und die Pfingstereignisse gedacht wird. Und ich möchte das Thema Pfingsten als Anlass nehmen, um einmal von der Schrift her über dieses Thema nachzudenken. Ich habe das Ganze einmal überschrieben damit: Pfingsten, das unbekannte Fest. Und zwar hat die Zeitschrift Idea Spectrum eine Umfrage in Auftrag gegeben. Pfingsten ist ja immerhin der dritthöchste christliche Feiertag neben Weihnachten und Ostern. Und die Idee hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. Und als Ergebnis kam heraus, dass die Mehrheit der Deutschen, 61%, überhaupt nicht wissen, was an Pfingsten überhaupt gefeiert wird. Noch schlechter sieht es bei der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen aus. Die Befragten konnten auswählen zwischen 9 Antworten, wovon eine richtig war. Und in dieser Gruppe der 18- bis 29-Jährigen haben nur 25%, das heißt ein Viertel der befragten Teilnehmer, die richtige Antwort gegeben. Also Pfingsten spielt im Denken, im Bewusstsein unsere Mitmenschen eine zunehmend unbedeutende Rolle. Es wird immer mehr aus dem Bewusstsein und Gedächtnis unserer Mitmenschen verdrängt. Aber deshalb ist es umso wichtiger, über die Frage nachzudenken: Was bedeutet Pfingsten für uns als Gemeinde, aber auch für dich und mich ganz persönlich? Wir wollen dazu lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und ich möchte ganz besonders euer Augenmerk als erstes auf den ersten einleitenden Satz richten. Noch einmal Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde. Und da geht es mir vor allem um zwei Aussagen, die hier das Wort Gottes macht. Der Tag der Pfingsten und dass dieser Tag erfüllt wurde. Der Tag der Pfingsten, für Pfingsten steht hier im Griechischen das Wort Pentekoste. Und es meint der 50. Tag. Also man könnte auch übersetzen, als der 50. Tag erfüllt wurde. Das heißt, es handelt sich hier offensichtlich um ein Ereignis an einem ganz bestimmten Tag. Und dieser Tag war auch bekannt. Es ist interessant, es heißt der Tag der Pfingsten. Es steht hier bestimmte Artikel davor und kennzeichnet somit einen ganz bestimmten, dem Bibelleser bekannten Tag. Interessant ist auch dieser Ausdruck, erfüllt wurde. Wörtlich steht hier eigentlich im Begriff stand, seine vollständige Erfüllung zu finden. Das heißt, man könnte den Vers 1 so übersetzen: Und als der bestimmte 50. Tag im Begriff stand, seine vollständige Erfüllung zu finden, dann ist das und das Ereignis geschehen und passiert. Wenn aber etwas erfüllt wird oder seine Erfüllung findet, dann muss es ja ebenfalls zuvor bekannt, zuvor angekündigt worden sein. Und deswegen machen wir uns auf die Suche in der Bibel, wo wir etwas von einem 50. Tag lesen. Und wir landen dann im Alten Testament, im 3. Mosebuch, in Kapitel 23. 3. Mose, Kapitel 23. Dort lesen wir Folgendes in Vers 15. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag an, da ihr die Wehbegabe gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Gott fordert hier also auf, die Israeliten, sie sollten zählen. Und zwar sollten sie zählen 7 Sabbate, das heißt 7 Wochen, 7 mal 49 Tage, plus einen Tag, das heißt 50 Tage. Und genau wo dieser Ausdruck steht, 50 Tage, lesen wir dann auch in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, wieder von diesem Wort Pentakosta, wo im Neuen Testament eben dieser 50. Tag Pentekostos wurde. Wenn wir uns das Kapitel dann anschauen im Zusammenhang, dann stellen wir fest, dass 3. Mose 23 ein besonderes Kapitel ist. Denn in 3. Mose 23 wird uns der jüdische Festkalender geschildert. Und so beginnt dieser Festkalender im ersten Monat Nisan. Und dort wird uns mitgeteilt, dass die Israeliten am 14. Nisan das sogenannte Passafest feiern sollten. Dann schloss sich vom 15. bis zum 21. Tag ein weiteres Fest an, also ein Fest, das nicht nur einen Tag dauerte, sondern ein Fest, das über 7 Tage gefeiert wurde, nämlich vom 15. bis zum 21. des Monats Nisans, das Fest der sogenannten ungesäuerten Brote. Und dann wird innerhalb dieses ersten Monats, dieses Monats Nisan, wird uns ein drittes Fest erwähnt, nämlich nach dem Tag des Sabbats, also nach dem Sabbat der Passawoche oder der auf das Passafest folgte, sollte das Fest der Darbringung der Erstlingsgabe erfolgen. Und von diesem Tag an sollten die Israeliten 50 Tage zählen. Und es führte uns dann in den 3. Monat. Und dort sollte wiederum ein Fest stattfinden, dann das sogenannte Fest der Woche. Und dann war eine längere Pause, die sich über 4 Monate erstreckte, bis wir dann in den 7. Monat kommen, den Monat Tischri. Und in diesem Monat sollte am 1. des Monats wiederum ein Fest sein, das sogenannte Fest des Posaunenhalls. Dann am 10. dieses Monats, das sogenannte das Fest des Versöhnungstages, Yom Kippur, ja auch heute noch einer der höchsten Feiertage, die im Judentum begangen werden. Und dann sollte in diesem 7. Monat ein weiteres, ein letztes Fest stattfinden. Und dieses Fest sollte wiederum auch 7 Tage dauern, nämlich vom 15. bis zum 21. des 7. Monats, das sogenannte Laubhüttenfest. Das heißt, das Jahr der Juden war ganz interessant eingeteilt. Wir haben im Frühjahr, in den Monaten 1 bis 3, 4 Feste innerhalb von 50 Tagen. Dann haben wir diese Lücke von 4 Monaten und haben dann im Herbst, im 7. Monat, innerhalb dieses einen Monates 3 Feste, sodass wir insgesamt auf 7 Feste kommen. Was ganz interessant ist, wenn wir 3. Mose Kapitel 23, Vers 1 aufschlagen, da heißt es: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Es geht also um die Feste des Herrn, Feste, die Gott angeordnet hat. Es ist auch sehr interessant, dieses Wort Feste einmal nachzudenken. Dieses Wort wird verwendet oder bedeutet, dass es sich um eine festgesetzte Zeit handelt. Es wird aber auch an anderen Stellen als mit dem Wort Zusammenkommen übersetzt. Zum Beispiel lesen wir im 2. Mosebuch oder auch im 3. Mosebuch, zum Beispiel Kapitel 3, Vers 1, von dem Zelt der Zusammenkunft. Gemeint ist damit die Stiftshütte. Und da steht auch dieses Wort. Das heißt, die Stiftshütte war der von Gott festgesetzte Ort, an dem das Volk mit seinem Gott zusammenkommen sollte, in dem das Volk Gott anbetet, Gott seine Opfer darbringt und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Ausdruck, die Feste des Herrn, meint ganz bestimmte, von Gott festgelegte, festgesetzte Zeitpunkte, an dem Gott sein Volk ruft zur Gemeinschaft mit ihm und auch zur Gemeinschaft innerhalb des Volkes, dass das Volk untereinander ebenfalls Gemeinschaft hat. Und das war eben zu ganz festgesetzten Zeiten, 4-mal im Frühjahr, 3-mal im 7. Monat Tischri. Schauen wir uns jetzt dieses Fest der Wochen näher an. Oder diese Feste etwas näher an, die erste Hälfte der sogenannten Frühjahrsfeste. Wir haben den ersten Monat, den Monat Nisan. Und da haben wir gesehen, dass am 14. dieses Monats das Passafest stattfinden sollte. Dann vom 15. bis zum 21. dieses Monats war dann das sogenannte Fest der ungesäuerten Brote. Und wenn wir jetzt das Jahr hernehmen, an dem der Herr Jesus gestorben war, dann war es ja so, dass der 14. war der Freitag, an dem der Jesus gestorben ist. Das Fest der ungesäuerten Brote begann dann am Sabbat, am 15. Und dann am 16. Das war dann der Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche, wie wir aus den Evangelien wissen, unser Sonntag. So, und jetzt sollten die Israeliten zählen von dem Tag nach dem Sabbat, der auf das Passa folgte, in unserem Fall der 16. Nisan, sollten sie jetzt 7 Sabbate zählen. Und zwar von dem Tag an, an dem die Erstlingsgabe dargebracht wird, oder auch von diesem Tag nach dem Sabbat. Und dann sollte nach den 7 gezählten Sabbaten, also 49 Tage, noch ein Tag hinzugefügt werden. Und dann landet man wieder bei einem Sonntag. Und an diesem Tag sollte dann wiederum ein Fest stattfinden. Das heißt, 50 Tage nach dem Sabbat, der auf das Passafest folgte. Und das war das sogenannte Fest der Wochen. Warum? Weil 7 Wochen seit diesem Sabbat, 7 Wochen plus ein Tag vergangen war. Der Herr Jesus ist an einem Sonntag, am ersten Tag der Woche, am Tag nach dem Sabbat auferstanden. Und darauf weist uns dieses Fest der Erstlingsgabe hin. Dann, wenn wir es mit den Evangelien der Apostelgeschichte vergleichen, nach 40 Tagen ist der Jesus dann in den Himmel aufgefahren. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 3, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und sie über die Dinge des Reiches Gottes unterrichtet hat. Kam es zur Himmelfahrt, dass Herr Jesus von dieser Erde weggenommen wurde und in den Himmel aufgenommen wurde. Und Herr Jesus hat kurz vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern gesagt, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und das nächste Ereignis, was uns dann in der Apostelgeschichte berichtet wird, das ist dann eben die Ausgießung des Heiligen Geistes in Verbindung mit diesem 50. Tag, mit diesem Fest der Wochen aus 3. Mose 23. Etwas zum alttestamentlichen Hintergrund dieses Festes der Wochen und seiner Bedeutung. Dieses Fest der Wochen war eines der drei Pflichtfeste oder Pilgerfeste für jeden männlichen Juden über 20 Jahre. Wir lesen dreimal im Wort Gottes die Aufforderung, dass jeder männliche Jude über 20 Jahre, egal wo er in der Welt verstreut wohnte, zu drei Festen nach Jerusalem kommen musste, um dort vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen und Gott anzubeten. Es war zum Passafest, das war zu diesem Fest der Wochen und zum Laubhüttenfest. Und das erklärt uns auch diese große Ansammlung und Volksmenge, die wir dann in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 5 lesen, von jüdischen Männern aus dem ganzen Römischen Reich, aus der ganzen damaligen bekannten Welt. Dann war dieses Fest der Wochen ein Erntefest. In 2. Mose 23, Vers 16 wird es genannt, Fest der Ernte, wo die Erstlinge deiner Arbeit, die Erstlinge der Erntearbeit, nämlich die Erstlinge der Sommerernte, Gott dargebracht werden sollte. In 2. Mose 34, Vers 22 wird es genannt, das Fest der Wochen. Es wurden die Erstlinge der Weizenernte dargebracht. Mit diesem Fest der Wochen begann die Weizenernte und es war die letzte Getreidesorte, die in Israel geerntet wurde und stellte somit auch den Beginn oder läutete den Schluss, den Abschluss der Getreideernte ein. Und das Ganze sollte, wie gesagt, ein Erntedankfest sein. Der Israelit sollte seine Dankbarkeit für die Treue und Güte Gottes, die er in der Versorgung seines Volkes erwiesen und gezeigt hat, zum Ausdruck bringen. Gott sollte verherrlicht werden als der große Geber. Und gleichzeitig hat dieses Erntefest zum Ausdruck gebracht, die Hoffnung auf die noch ausstehende Ernte. Denn was jetzt kam, war mit diesem dritten Monat, endete ja auch die Frühlingszeit. Dann kam diese lange Zeit von etwa 4 Monaten des Sommers, das heißt von großer Trockenheit, bis dann der 7. Monat kam, der Herbst begann und mit dem Herbst begann dann die Ernte der Früchte wie Weintrauben, Oliven und so weiter und so fort. Das heißt, auf der einen Seite bedeutete dieses Erntefest, man war dankbar für das, was Gott für den Segen, den er bisher seinem Volk gegeben hat. Und gleichzeitig war es aber auch verbunden mit dem Ausdruck der Hoffnung, dass die im Herbst ausstehende Ernte trotz der langen Hitze des Sommers, trotz aller Trockenheit, dass auch Gott in seiner Gnade und Güte sein Volk reich segnet mit der Ernte von verschiedenen Früchten. Man brachte also zum Ausdruck, Der Glaube, das Vertrauen auf Gottes fortdauernde Treue. In 4. Mose 28 wird dieses Fest genannt, der Tag der Erstlinge. Und zwar war es so, dass von dem ersten geernteten Weizen musste ein Mehl hergestellt werden und aus diesem Mehl musste Brot gebacken werden, das dann Gott als ein neues Speisopfer geweiht wird. Und dieses Prinzip der Erstlinge bedeutet ja, Gott hat Anspruch auf das Ganze. Gott hat Anspruch auf alles. Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr. Ihm gehört alles, ihm soll alles untertan sein, ihm soll alles zur Verfügung stehen. Und dies kommt dadurch praktisch zum Ausdruck, wenn Gott das Erste und Beste empfängt. Nämlich die Erstlinge von Mensch, Tier und auch von dem, was im Land geerntet wurde. Und dieses Prinzip der Erstlinge finden wir auch genauso im Neuen Testament. Matthäus 6, Vers 33 fordert uns auf, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, Gottes Sache, Gottes Gerechtigkeit soll an allererster Stelle stehen, vor unseren persönlichen Bedürfnissen wie Nahrung und Kleidung. Oder im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, da lesen wir in Kapitel 2, Vers 4, dass Ephesus die erste Liebe, und mit der ersten Liebe ist gerade gemeint diese beste, diese innigste, diese hingegebenste Liebe zu Gott verlassen hat. So gilt auch für uns heute noch Gott, der Herr Jesus, er ist unser Herr und Heiland und hat deswegen Anspruch auf alles von uns. Und das zeigen wir oder bringen wir dadurch zum Ausdruck, indem wir für ihn das Erste und Beste unserer Zeit, das Erste und Beste unseres Besitzes, das Erste und Beste unserer Kraft, das Erste und Beste unserer Liebe, ihm weihen, ihm hingeben, ihm uns zur Verfügung stellen. Es lohnt sich wirklich einmal, dieses Prinzip der Erstlinge in der Bibel nachzustudieren, ein sehr herausforderndes Thema. Dann 5. Mose 16, Verse 9 bis 12, da wird es genannt, das Fest der Wochen. Und da wird besonders zum Ausdruck gebracht, dass dieses Fest mit großer Freude verbunden sein soll. Es war ein Tag, an dem die Israeliten aufgefordert wurden, sich zu freuen an ihrem Gott, an den Segnungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und gleichzeitig sollten sie sich auch an diesem Fest zurückerinnern an die Befreiung und an die Knechtschaft in Ägypten. Das heißt, dieses Fest der Wochen hatte eine zweifache Blickrichtung. Einmal die Blickrichtung zurück in die Vergangenheit, auf die Befreiung aus Ägypten. Und dann aber auch gleichzeitig den Blick nach vorne, den Blick in die Zukunft, auf die kommende, noch ausstehende Ernte, auf die Vollendung, wenn alles, was Gott geben möchte, sozusagen eingesammelt und eingebracht wird. Und jetzt ist eben das Besondere an diesem Fest der Wochen, dass ein neues Speisopfer Gott dargebracht werden musste. Zwei Webebrote, gebacken aus 2/10 Feinmehl mit Sauerteig. Und diese zwei Webebrote, die aber als ein Speisopfer, als ein Brot gesehen wurde, obwohl es aus zwei Brotlaiben bestand, das waren die Erstlinge der Weizenernte für den Herrn. Und hier haben wir eine absolute Besonderheit. Hier haben wir das einzige Speisopfer in der ganzen Bibel, an dem es erlaubt war, Sauerteig für das Opfer zu verwenden. Allerdings muss man dazu sagen, wurde dieses Brot auch nicht auf dem Altar dargebracht. Denn in 3. Mose 2 bei der Anordnung für die Speisopfer, da lesen wir, dass es strengstens untersagt war, auf dem Altar Sauerteig darzubringen. Sondern diese Brote wurden als Webopfer, oder manche übersetzen auch mit dem Begriff Schwingopfer, von dem Priester vor dem Altar hin und her geschwungen. Die Schriftausleger erklären das so, das heißt, das Brot nahm der Priester und dann hat er es hin und her geschwungen, nach hinten und auf den Altar zu. Und gerade diese Bewegung auf den Altar zu, auf Gott zu, sollte die Weihe an Gott ausdrücken. Und dann wurde dieses Brot aber auch auf und ab gehoben und wiederum dieses Heben nach oben sollte wiederum symbolisch zum Ausdruck bringen, dass es dem, der oben ist, dem Höchsten geweiht wird, dass es Gott geweiht wird. Und nach diesem Vorgang des Web- oder Schwingopfers wurde das Brot zur Seite gelegt und die Priester durften es dann im Rahmen eines Festmahles als Anteil zum Friedensopfer, durfte es dann die priesterliche Familie essen. Und diese Dinge finden, so hat es Apostelgeschichte 2, Vers 1 formuliert, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ihre Erfüllung. Und über diesen Punkt wollen wir jetzt etwas nachdenken. Wie hat sich dieses neue Speisopfer, das Gott dargebracht werden soll, wie hat sich das durch die Ausgießung des Heiligen Geistes erfüllt? Und als erstes wollen wir uns anschauen, den Blick zurück. Wir haben ja gesprochen, nachgedacht über die zweifache Blickrichtung dieses Festes der Wochen. Und es beinhaltete den Blick zurück auf die Gefangenschaft und Befreiung aus Ägypten. So beinhaltet die Ausgießung des Heiligen Geistes auch den Blick zurück. Denn die Schrift zeigt uns, dass das Opfer des Herrn Jesus, das er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, auf eine vierfache Weise bestätigt wurde, dass dieses Opfer vollkommen war, für alle Zeit ausreichend die Rechtsansprüche Gottes in vollkommener Weise erfüllt hat und von Gott, dem Vater, ein für alle Mal in alle Ewigkeit angenommen wurde und damit auch voll gültig war. Und Gott hat es auf vierfache Weise bestätigt. Erstens durch die Auferstehung aus den Toten. Und das ist ja auch etwas, das dann in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 30 und 31 Petrus in seiner Pfingstpredigt erwähnt und ausführt. Dass der Herr Jesus dieser Fromme war, der nicht im Hades, im Totenreich zurückgelassen werden konnte, noch konnte sein Fleisch die Verwesung sehen, weil der Herr Jesus ohne Sünde war, weil er Gott vollkommen gehorsam war, Gott in allem vollkommen gehorcht hat und somit der Lohn der Sünde auf ihn keinen Anspruch hat. Die zweite Bestätigung sehen wir, dass der Jesus erhöht wurde zu Rechten Gottes. Und das machen uns Stellen wie zum Beispiel Philipper 2, Jesaja 53, Epheser 1 oder auch 1. Petrus 3, Vers 18 bis 22 deutlich. In diesen Stellen finden wir immer wieder den Zusammenhang zwischen dem Werk des Herrn Jesus, seinem verbrachten Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha und der darauf folgenden Erhöhung durch Gott. Und an vielen dieser Stelle wird uns geschildert, dass die Erhöhung des Herrn Jesus sozusagen der Lohn Gottes, der Lohn des Vaters war für den vollkommenen Gehorsam, für seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz und dass Gott ihn deshalb so hoch erhoben und erhöht hat. Die dritte Bestätigung ist, dass als der Jesus durch die Himmel hindurch gestritten ist und sozusagen vor den Thron seines Vaters getreten ist, dass ihn Gott, der Vater, dann begrüßt hat als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Das lesen wir in Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Also auch hier hat Gott, der Vater, seinen Sohn nach seinem Erlösungswerk und als dieser die Himmel durchschritten hat, noch einmal auf eine ganz besondere Weise vor den Engeln, vor den Geschöpfen im Himmel ausgezeichnet, indem er ihn begrüßt hat als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und der vierte Punkt, die vierte Bestätigung, ist eben die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das lesen wir ebenfalls in der Predigt, die der Apostel Petrus zu Pfingsten gehalten hat. Lass uns einmal aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 32 bis 36. Da sagt Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Hier finden wir letztendlich auch alle vier Punkte in dieser Predigt des Apostel Petrus, die sich unmittelbar an die Ausgießung des Heiligen Geistes angeschlossen hat. Er wurde von Gott auferweckt, seine Auferstehung, Vers 32. Er wurde durch die Rechte Gottes erhöht, Vers 33. Und dann hat er vom Vater die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen. Schwach ausgedrückt, der Vater hat sozusagen die Gabe des Heiligen Geistes in die Hände seines Sohnes übergeben, dass sein Sohn den Heiligen Geist über die Erde ausgießt. Und dann in Vers 36 lesen wir davon, dass er ihn zum Christus gemacht hat, zum Gesalbten. Und es wurden ja im Alten Testament drei Personengruppen gesalbt: König, Priester und Prophet. Und so finden wir hier letztendlich diese vier Auszeichnungen, wie Gott, der Vater, die Vollkommenheit und auch die Annahme des Opfers des Herrn Jesus für alle Zeit und Ewigkeit vollkommen bestätigt hat. Und das ist etwas, was unseren Glauben wirklich festmachen darf, was uns Gewissheit geben darf. Denn das Opfer des Herrn Jesus ist ja die Grundlage, auf der wir vor Gott stehen. Dann möchte ich aber auch den Blick in die Gegenwart lenken. Wir haben gesehen, dass das Fest der Wochen, dieses Erntefest, dieses Pfingstfest im Alten Testament, besonders von der Fürsorge Gottes spricht. Und wenn wir darüber nachdenken, über Gottes Fürsorge für sein Volk, für die Gläubigen heute, dann sehen wir, dass Gott in zweifacher Weise für sein Volk sorgt. Der erste Punkt ist, wir haben jetzt einen Menschen im Himmel. Der Jesus ist als Mensch aufgefahren in den Himmel, verherrlicht worden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Und der Hebräerbrief erklärt uns, dass der Jesus unser Vorläufer ist. Er ist uns sozusagen vorausgegangen und sorgt jetzt dafür, dass wir seine Erlösten, die er erkauft hat durch sein Blut, denen er die Sünden vergeben hat, dass wir nachkommen. Und weil jetzt ein Mensch im Himmel ist, zu Rechten Gottes, ein Mensch vor dem Angesicht Gottes, deswegen dürfen wir Hoffnung, deswegen dürfen wir feste Zuversicht haben, dass auch wir eines Tages dem, der vorausgegangen ist, nachkommen werden. Dann ist der Jesus jetzt im Himmel zu Rechten Gottes als Hohepriester, der sich für uns verwendet. Dann nach 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ist er für uns dort nicht nur als Hohepriester, sondern auch als Sachwalter. Das heißt, wenn wir sündigen, wenn die Gemeinschaft mit dem Vater zerstört wird, dann sorgt der Sachwalter, dann nimmt der Sachwalter sich unsere Sache an und er bewirkt und tut alles dafür, dass wir Buße tun, dass wir unsere Sünden bekennen und somit die Gemeinschaft mit dem Vater wieder hergestellt wird. Und der Jesus ist jetzt im Himmel als das Haupt der Versammlung. Von dem der ganze Leib, von dem die Gemeinde alles empfängt, sowohl Gaben, Leben, Wachstum, alles wird dieses Haupt im Himmel. Und so sorgt Gott in wunderbarer Weise für sein Volk, in dem jetzt ein Mensch im Himmel zu Rechten des Thrones Gottes ist. Aber es ist noch etwas Zweites, nicht nur ein Mensch ist im Himmel, sondern jetzt ist auch eine göttliche Person auf diese Erde gekommen, nämlich der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und was ist das? Und war gerade für die Jünger doch für ein gewaltiger Trost. Wenn wir einmal lesen, Johannes 14, und uns so ein bisschen in ihre Gemütslage hineinversetzen, der Jesus kündigt seinen Abschied an, dass er sie verlässt. Und was muss das für die Jünger gewesen sein, wenn der, mit dem sie 3 Jahre zusammen waren, der sie versorgt hat, der sie beschützt hat, der sie bewahrt hat, wenn der sie jetzt in diese Welt zurücklässt und auch noch ankündigt, dass sie gehasst werden, dass sie verfolgt werden, dass sie getötet werden. Aber dann sagt der Jesus die wunderbaren Worte, dass er seine Jünger, seine Nachfolger in der Zeit seiner Abwesenheit hier auf dieser Erde nicht alleine zurücklassen wird. Er wird sie nicht als Weisen zurücklassen, sondern er sendet ihnen den Heiligen Geist, der bei ihnen sein wird, diesen anderen Sachwalter, der sich jetzt ihrer Sache annehmen wird. Und in Titus 3, Vers 5, da lesen wir, dass der Heilige Geist reichlich ausgegossen wurde. Gott hat den Geist gegeben aus seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Fülle. Und so ist der Heilige Geist jetzt dieser andere Sachwalter, der sich für uns einsetzt, der sich unseres Falles annimmt, der sich der Gläubigen annimmt und zum Beispiel Römer 8, Vers 26 und 27, indem er zum Beispiel mit unaussprechlichem Seufzen für sie entsprechend dem Willen Gottes zum Vater bietet. Dieser Heilige Geist, er nimmt Wohnung in der Versammlung und in den einzelnen Erlösten. Und was für eine wunderbare, gewaltige Tatsache, diese zweifache Fürsorge Gottes. Auf der einen Seite ein Mensch im Himmel, der sich für uns verwendet, der alles dafür tut, dass wir, die wir noch auf dieser Erde sind, durch die Wüste gehen, Feindschaft, Versuchungen, Verführungen ausgesetzt sind, der alles dafür tut, um uns sicher in den Hafen der ewigen Herrlichkeit zu bringen. Und auf der anderen Seite die göttliche Person des Heiligen Geistes, der bei uns ist, sodass wir nicht alleine, nicht als Weisen hier sind, sondern einen, diesen anderen Sachverwalter bei uns auf dieser Erde haben. Und darin gründet sich auch, trotz aller Angriffe, aller Kämpfe, aller Versuchungen, aller Verfolgungen, die Sicherheit der Erlösten. Das Zweite, über das wir nachdenken wollen, ist, es handelt sich mit Pfingsten wirklich um etwas völlig Neues. So wie dieses neue Speisopfer vom ersten Anschnitt der Weizenernte etwas völlig Neues war, das vorher nicht da war, so bringt auch Pfingsten etwas völlig Neues in der Heilsgeschichte Gottes. Durch Pfingsten führt Gott eine neue Ordnung ein, die sich grundlegend unterscheidet von der vorherigen Ordnung. Mit Pfingsten beginnt eine neue Heilszeit, ein neuer Heilsabschnitt. Und dieser Heilsabschnitt ist vor allem durch drei Dinge gekennzeichnet. Wir haben einmal eine kollektive Segnung, das heißt eine Segnung, die alle Gläubigen gemeinsam haben. Und es ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann haben wir zwei Segnungen, die jeder einzelne Gläubige hat. Zwei individuelle Segnungen, die besonders herausragen, nämlich die bleibende Innewohnung des Heiligen Geistes und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Lass uns über diese Dinge etwas weiter nachdenken. Die Taufe mit im Heiligen Geist. Wir finden diesen Begriff ganze 7 Mal im Neuen Testament. Davon wurde 5 Mal angekündigt. In Matthäus Kapitel 3, Vers 11 und 12 wird diese Taufe im Heiligen Geist angekündigt durch Johannes den Täufer. Was interessant ist, sie steht in Verbindung mit der Weizenernte. Wie wir in Vers 12 lesen, dass der Jesus seinen Weizen in die Scheune einsammeln wird. Und es ist noch, sie ist verbunden mit einer Taufe mit Feuer, die, wenn wir Vers 12 lesen, für das Gericht steht, nämlich all derjenigen, die nicht zu seinem Weizen gehören, die dann ewig ins Feuer geworfen werden. Das heißt, ewig gerichtet, ewig verdammt wird. Dann Markus 1, Vers 8. Wiederum angekündigt durch Johannes den Täufer. Diese Taufe im Heiligen Geist wird klar unterschieden von der Taufe mit Wasser. Das sind also zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, die wir auseinanderhalten müssen. Und diese Taufe im Heiligen Geist, sie begründet die größere Herrlichkeit. Sie begründet, dass der Jesus Johannes den Täufer, diesen letzten und größten der Propheten, bei weitem überragt. Denn Johannes der Täufer tauft nur mit Wasser. Der Herr Jesus, der Kommende, der dessen Schuhriemen die einfachsten Sklavendienste Johannes der Täufer nicht einmal mehr war, er tauft aber im Heiligen Geist. Und das zeichnet ihn aus, erhebt ihn weit über Johannes den Täufer. Gleiche Gedankengang auch nochmal in Lukas Kapitel 3, Vers 16 und 17, Johannes 1, Vers 33. Und dann eben die Stelle, die wir vorher schon erwähnt haben, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 5. Jetzt wird diese Verheißung durch den Herrn selbst gegeben. Also sie kommt aus seinem Mund, nachdem wir sie vorher 4 Mal aus dem Mund Johannes des Täufers gehört haben. Jetzt aus dem Mund unseres Herrn direkt selber. Und sie ist verbunden mit einer Zeitangabe. Der Herr sagt, nach nicht vielen Tagen wird diese Taufe im Heiligen Geist geschehen. Dann ist nochmal die Rede davon in Apostelgeschichte 11, Vers 16. Aber da erinnert sich Petrus nur an das vom Herrn in Apostelgeschichte 1, Vers 5 gesagte Wort. Und er verbringt es in Verbindung mit den Ereignissen von Apostelgeschichte 2. Hier wird letztendlich die Taufe im Heiligen Geist bereits schon als erfüllt gesehen. Und dann gibt es noch eine Stelle in den neutestamentlichen Lehrbriefen, wo dieser Ausdruck vorkommt, und das ist letztendlich dann die Erklärung ihrer Bedeutung. Das ist 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 und 13. Denn so wie der Leib einer ist, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 und 13, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und hier verwendet jetzt Paulus eine Zeitform, die die Vergangenheit weist, und uns dieses Ereignis als eine bereits vollendete Tatsache schildert. Und was sagt er, was macht die Taufe im Heiligen Geist? Die Taufe im Heiligen Geist führt zur Bildung des Leibes Jesu Christi. Das heißt, die Taufe mit dem Heiligen Geist vereinigt uns, die Erlösten, mit unserem Haupt im Himmel. Und gleichzeitig verbindet sie auch, vereinigt sie auch alle Kinder Gottes auf dieser Erde. Und so ist Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde oder der Versammlung. Die Gemeinde, sie ist der neue Tempel nach 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16. Sie ist der Ort, wo jetzt auf dieser Erde der Geist Gottes wohnt und gegenwärtig ist. Und da gibt es eine interessante Parallele dazu, zu dem, was der Felix uns letztes Mal über Esra gepredigt hat. Haben wir ja gelesen am Ende von Kapitel 3, als dieser Tempel, der unter Zerubabel aufgebaut und eingeweiht wurde, dass dann die Älteren, die den Tempel Salomos kannten, dass die weinten, weil dieser Tempel, den sie jetzt gebaut hatten, lange nicht die Herrlichkeit besaß wie der Tempel Salomos. Und es waren vor allem zwei Dinge, die diesem Tempel, den die Rückgekehrten aus Babylon gebaut hatten, fehlten. Das erste war, sie hatten die Bundeslade nicht mehr. Das heißt, das Symbol für den Thron Gottes befand sich nicht mehr im Allerheiligsten. Und es war auch die Schechina nicht mehr da. Und als der Tempel eingeweiht wurde, kam kein Feuer vom Himmel herunter, um das Brandopfer anzuzünden und damit das Angenommensein von Gott zu symbolisieren. Und jetzt ist es interessant, wenn wir dann uns die Frage stellen, ja, wann kam dann die Schechina und wann kam dieses Feuer vom Himmel, um den Opferdienst zu bestätigen? Die Schechina kam, Johannes 1, Vers 14, mit dem Herrn Jesus. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Der Herr Jesus ist die Offenbarung, die vollkommene Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und wann kam das Feuer vom Himmel? Apostelgeschichte Kapitel 2, an Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, was wir vorher schon bedacht haben, die Bestätigung, dass dieses vollkommene Opfer des Herrn Jesus in seinem ganzen Charakter von Gott vollkommen angenommen wurde und wirksam war. Aber durch die Taufe im Heiligen Geist hat Gott den Leib des Christus gebildet. Die Gemeinschaft aller Erlösten, die als Glieder untrennbar untereinander verbunden sind und gleichzeitig so innig und unauflösbar wie unser menschlicher Leib mit unserem Kopf, mit unserem Haupt verbunden ist, so sind sie mit ihrem Haupt im Himmel verbunden. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist war nach meiner Überzeugung ein einmaliges Geschehen an Pfingsten. Wenn heute Menschen zum Glauben kommen und diesem Leib des Christus als Glieder hinzugefügt werden, dann bezeichnet es die Bibel nie als Taufe. Und ich empfehle es sehr, weil wir dadurch Verirrungen und Wirrungen vermeiden können, dass wir uns möglichst versuchen, an die präzisen Formulierungen und präzisen Sprachgebrauch der Bibel zu halten. Und damit ist das, was die Pfingstler und Charismatiker, wo ja die Grundlage ihres ganzen Lehrgebäudes diese sogenannte Geistestaufe ist, auch schon der Heiligungsbewegung als zweiter Segen, als eine Erfüllung mit Kraft, das ist eine völlige Verkehrung dessen, was die Bibel über die Taufe im Heiligen Geist lehrt. Liebe Geschwister, da dürfen wir uns nicht irre davon machen lassen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist etwas, das alle Gläubigen haben, an dem alle Gläubige teilhaben. Sie ist eine kollektive Segnung, nicht eine Segnung, die der Einzelne suchen kann, suchen soll oder darum flehen und sie erstreben soll, Das ist ein völliger Irrtum, das ist völlig gegen das, was die Schrift zu diesem Thema lehrt. Sondern Gottes Gedanken sind, dass durch diese Taufe im Heiligen Geist, dass durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten Gott seinem Sohn einen Leib bildet und seinen Sohn als Haupt über diesen Leib eingesetzt hat. Wenn ihr einmal lesen wollt, was das wirklich in den Gedanken Gottes bedeutet, dann lest einmal in aller Ruhe Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 20 bis zum Ende von Kapitel 1 in aller Ruhe und unter Gebet durch. Dann sehen wir, was das für Gott für eine wichtige Sache ist und was Gott seinem Sohn und auch der Versammlung für eine herrliche Stellung in seinem Heilsratschluss geben wollte. Und lassen wir uns das bitte nicht nehmen und verkehren durch diese völlig irregeführten Lehren, die mit der Schrift nichts zu tun haben. Wollen wir uns noch etwas beschäftigen mit den Segnungen, die für jeden einzelnen Gläubigen mit Pfingsten gekommen sind? Und das ist das erste Herausragende, die Innewohnung des Heiligen Geistes. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann war da der Heilige Geist erst seit Anbeginn der Schöpfung auf dieser Erde wirksam. Aber wenn wir ihn sehen in Beziehung zu Menschen, dann stellen wir fest, nur zu bestimmten Zeitpunkten. Es waren einzelne Führer oder besondere Personen im Volk Israel. Und der Besitz des Heiligen Geistes war zeitlich begrenzt, war nicht dauerhaft. Deswegen kann David zum Beispiel in diesem Bußgebet in Psalm 51 nach seiner Sünde mit Bathseba beten und hatte die Angst und diese reale Furcht, Herr, nimm nicht deinen Geist von mir. Aber dieses Gebet ist nur zu verstehen aufgrund der alttestamentlichen Heilsordnung, weil der Geist hier zeitlich begrenzt, nicht dauerhaft gegeben war. Und er war vor allem dazu gegeben, um Diener, Knechte Gottes zu ganz bestimmten Aufgaben zuzurüsten und zu befähigen, dass sie ihren Dienst vor Gott ausüben können. Zum Beispiel im 2. Mosebuch, Bezalel und die Arbeiter an der Stiftshütte, Mose und die 70 Ältesten und so weiter und so fort. Aber was jetzt mit Pfingsten Neues kommt, ist, dass der Heilige Geist jetzt bleibend in den Gläubigen wohnt. Und das wird uns besonders in Johannes 14, Vers 16 und 17 vom Herrn Jesus deutlich gemacht. Lasst uns diese Stelle einmal aufschlagen. Johannes 14, die Verse 16 und 17. Da sagt der Herr Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das ist das, was völlig neu war, was mit Pfingsten sich völlig verändert hat. Jetzt bleibt der Geist Gottes in alle Ewigkeit und er bleibt bei den Gläubigen, also nicht mehr nur zeitlich begrenzt, sondern in alle Ewigkeit. Dann sagt uns Römer Kapitel 8 auch, dass wir durch die Innewohnung des Heiligen Geistes in eine völlig neue Stellung versetzt worden sind. Die Bibel nennt es im Geist. Dazu steht im Gegensatz, im Fleisch zu sein. Und Paulus erklärt anhand dieser neuen Stellung auch die Auswirkungen, nämlich die Heiligung der Gläubigen. Dass sie immer mehr verwandelt, verändert werden, dementsprechend, was Gottes Wille ist, in das Bild des Herrn Jesus verwandelt wird. Und das können wir im Rückblick auch angedeutet sehen in diesen beiden Brotleiben. Sie waren mit Sauerteig gebacken. Das heißt, es waren Brote mit Sauerteig, aber durch die Hitze, durch das Feuer war das Sauerteig seiner Wirksamkeit beraubt. Er war es, seine Ausbreitung war gestoppt. Und das ist jetzt genau das letztendlich, wie die Bibel auch unsere neue Stellung und die Praxis in Römer 8 beschreibt. Wir sind in einer neuen Stellung, wir sind nicht mehr im Fleisch, sondern wir haben jetzt den Heiligen Geist und wir haben ihn als auch als eine Kraft, die sich als wirksam erweist, um Sünde zu überwinden. Dann in Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6, Römer 8, Vers 7, Vers 15, da wird uns gesagt, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Dass wir durch diesen Geist eine neue Beziehung zu Gott haben, indem wir nämlich rufen, Abba, Vater. Dieser Ausdruck, Abba, Vater, den finden wir im Neuen Testament nur noch in Markus 14, Vers 36 im Garten Gethsemane, als der Herr Jesus diesen Ausdruck verwendet. Abba, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir. Das entspricht genau dem, was der Jesus nach seiner Auferstehung in Johannes 20, Vers 17 gesagt hat. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Durch den Heiligen Geist sind wir jetzt in die gleiche Beziehung hineingenommen wie zu Gott, wie der Herr Jesus sie als Mensch auf dieser Erde hatte. Indem nämlich jetzt auch unser Gott und der Gott des Herrn Jesus gleichzeitig zu unserem Vater geworden ist. In Epheserbrief Kapitel 2, Vers 18, da wird uns gesagt, dass wir den Zugang zu diesem Vater jetzt haben durch den Heiligen Geist. Vers 13 von Epheser 2, da wird uns gesagt, was ist die Grundlage dessen, dass wir Zugang haben? Es ist das Opfer und die Person des Herrn Jesus Christus. Durch das Blut in Christus seid ihr nahegebracht. Durch dieses vollkommene Opfer und so wie der erhöhte und verherrlichte Christus jetzt Gott dem Vater nahe ist, so dürfen wir von unserer Stellung her auch auf dieser Erde dem Vater nahegebracht sein. Und diese Stellung verwirklichen wir praktisch durch den Heiligen Geist, indem wir dann tatsächlich auch zu Gott, zu unserem Vater hinzutreten. Was für gewaltige Verheißungen und Segnungen. Das zweite ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das finden wir in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13 und 14 und 2. Korintherbrief Kapitel 1, Vers 22. Ein Siegel kennzeichnet uns als Eigentum Gottes. Der Heilige Geist, im Bild gesprochen, drückt Gott sozusagen seinen Stempel auf dich und mich und kennzeichnet uns damit als sein Eigentum. Ein Siegel bedeutet auch, dass der Vorbesitzer keine Anrechte mehr hat. In dem Propheten Jeremia, Kapitel 32, Vers 10 und 11, da kauft Jeremia ein Ackerfeld und als Bestätigung, dass der Kaufpreis völlig bezahlt wurde und damit dieses Ackerfeld in sein Eigentum überging, wurde ein Siegel auf den Kaufvertrag gemacht. Das bedeutet also auch ein Siegel, die völlige Bestätigung, dass der Kaufpreis bezahlt wurde. Und somit hat ein Siegel vollkommene Sicherheit zur Folge. Das Siegel Gottes kann und darf nicht angetastet und gebrochen werden. Und so ist der Heilige Geist sozusagen und die Versiegelung durch den Heiligen Geist die Sicherheit für jedes Kind Gottes, dass wir einmal das Ziel der ewigen Herrlichkeit erreichen und diesem Ziel beitreten werden. Und als letztes noch der Blick in die Zukunft, so wie bei diesem Fest der Wochen, bei diesem Erntefest, ist ja ein Blick in die Vergangenheit, aber auch ein Blick in die Zukunft, auf die zukünftige Ernte, auf die Vollendung richtete. Und das wird ausgedrückt, indem gesagt wird, dass der Heilige Geist das Unterpfand ist. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 5 oder 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22, Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist ist das Unterpfand oder dieses Angeld, die Anzahlung. Er ist die Anzahlung des noch zukünftigen Erbes der zukünftigen Herrlichkeit. Gott gibt uns sozusagen von diesem Reichtum, das dieses Erbe beinhaltet und umfasst, gibt er uns bereits schon ein Angeld, einen Vorgeschmack, eine Anzahlung, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Und somit garantiert der Heilige Geist auch die Vollendung des Eintretens in die zukünftige Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist sozusagen das Band, das uns bereits jetzt schon verbindet mit dieser zukünftigen Herrlichkeit. Und zum Abschluss möchte ich uns noch eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11, wo es heißt: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, die Innewohnung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, garantiert uns auch, dass wir teilhaben werden an der Auferstehung, dass wir auferstehen werden in die ewige Herrlichkeit. Liebe Geschwister, wenn wir über alle diese Segnungen nachdenken, wie großartig all das verbunden ist, was für ein Reichtum an Gnade, an Güte, an Liebe Gottes mit all dem, was er uns durch die Gabe des Heiligen Geistes schenkt, dann können wir doch nur den anbeten und vor dem niederfallen, der uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat, nämlich unseren Gott und Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Und dann sollte uns das doch auch bewegen, dass wir wirklich dem entsprechen dürfen, was es bedeutet, eine Erstlingsfrucht des Geistes zu sein, dass wir wirklich unser Bestes an Zeit, an Kraft, an unserem Besitz, dass wir das wirklich aus Dankbarkeit, aus Liebe diesen großartigen Geber für seine großartige Gabe wirklich übergeben wollen, für ihn leben wollen, ihn lieben wollen, ihn an die erste Stelle setzen wollen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dazu möge der Herr euch und mir Gnade geben. Und vielleicht dürfte das euch auch ein bisschen anregen, ja, tiefer über das nachzudenken, was wir durch die Gabe des Heiligen Geistes alles an Reichtum und Segen empfangen haben. Ich wünsche euch dazu geruhsame und gesegnete Pfingstfeiertage. Amen.